Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz.
Hallo.
Ah, Sidonie, du siehst schon wieder frischer aus und klingst auch viel, viel besser. Das heißt, du hast deine fiese Erkältung vom letzten Mal überstanden.
Auf jeden Fall. Kleinere Hustenanfälle noch zwischendurch, aber die Stimme ist wieder klarer und frischer.
Wunderbar. Willkommen zurück im Leben. Und willkommen für alle, die frisch dazugekommen sind. Wir erzählen noch mal ganz kurz, was wir hier eigentlich tun. Das ist das Ohr am Netz. Das ist der offizielle Podcast des Eco.
Genau, hier sprechen Sven und ich alle 14 Tage über aktuelle Themen aus der digitalen Welt, sprechen mit spannenden Köpfen, Akteuren, Akteurinnen aus unserem Verband und aus der digitalen Wirtschaft und Politik.
Ja, und wir haben auch immer ein großes Oberthema. Das freut mich als alten Radiohasen immer ganz besonders, um dass wir dann im Endeffekt die aktuelle Folge bauen. In der heutigen Folge reden wir mal über Diversity und darüber, wie man mehr Frauen in Tech-Berufe bekommt, beziehungsweise auch in die Entscheideretagen eben solcher Firmen.
Ja, genau, denn überraschenderweise ist unsere Branche gar nicht so divers aufgestellt, wie man denken könnte. Wir haben ja tatsächlich auch ein großes Fachkräfteproblem und das wird auch dadurch nicht besser, dass viele Frauen, viele Mädchen sich eben gegen Technologieberufe und gegen Berufe in der Digitalwirtschaft entscheiden. Und das wollen wir doch mal ein bisschen beleuchten, warum das so ist und was man dagegen machen kann.
Wie immer aber am Anfang auch erstmal ein paar nicht unbedingt zum Thema passende Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, Sven, vor ein paar Wochen haben wir hier drüber berichtet. Der EuGH hat ja die Vorratsdatenspeicherung, das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung Ende September gekippt. Und jetzt hat Marco Buschmann, Justizminister, auch schon nachgelegt und eine Alternative vorgeschlagen, nämlich das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren. Das soll Ermittlungsbehörden, die eben erhebliche Straftaten verfolgen, soll das ermöglichen, dass Verkehrsdaten sozusagen eingefroren werden können. Dass Telekommunikationsanbieter also verpflichtet werden, bei einem Anfangsverdacht Daten zu einzelnen Nutzern für einen bestimmten Zeitraum zu speichern. Und wenn sich dann der Verdacht erhärtet oder konkretisiert, dürften diese Daten dann sozusagen wieder aufgetaut und verwendet werden.
Klingt irgendwie nach erstmal einer ganz netten theoretischen Idee, aber wie lässt sich sowas praktisch umsetzen? Da bin ich sehr gespannt, wie viel Man- und Woman-Power da drin steckt. Entschuldige.
Es ist auf jeden Fall so, dass das Ganze ja eine gute Alternative ist zu der klassischen Vorratsdatenspeicherung, weil wir hier eben dann nicht mehr über die anlasslose massenhafte Speicherung von Daten von unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern sprechen, sondern einfach nur noch sozusagen gezielt Daten gespeichert werden und gezielt genutzt werden, wenn eben auch ein wirklicher Verdacht vorliegt, wenn es einen richterlichen Beschluss vor allem gibt. Also aus unserer Sicht auf jeden Fall die bessere Alternative. Das Ganze ist aber natürlich jetzt auch noch nicht entschieden. Der Entwurf von Minister Buschmann geht jetzt in die Abstimmung mit den anderen Ressorts. Da wird es sicherlich noch viele Diskussionen geben, weil wir ja zum Beispiel auch wissen, dass Innenministerin Nancy Faeser doch immer noch sehr überzeugt ist von der Vorratsdatenspeicherung und eher hier nochmal einen Alternativvorschlag machen will. Also das Thema wird uns, denke ich, noch eine Weile beschäftigen.
Wollen wir mal hoffen, dass der eine Minister die andere Ministerin mit einer besseren Idee abholen kann. Ein ganz anderes Problem gerade aktuell ist es, dass wir ja immer noch ziemlich hinterherhinken, was den Breitbandausbau angeht. Wir sind ja angeblich in der Gigabit-Gesellschaft angekommen. Also ich muss sagen, ich hier noch nicht, aber ich war so kurz davor. Ja, gerade kürzlich bei uns vor der Tür hier auf der Straße wurde Glasfaser verlegt und an einem Freitagnachmittag kurz vor Feierabend der Handwerker sahen wir die aufgeregt auf der Straße auf- und ablaufen und Gas, Gas brüllen. Ui. Das war auch komisch. Also bei uns war dann erstmal die Straße gesperrt, weil die beim Verlegen, also beim Bohren der Röhren für Glasfaserkabel offenbar eine Gasleitung getroffen haben. Da ist es bei uns Stagnabel gewesen. Das Gasleck ist behoben und die Glasfaserkabel sind jetzt in der Erde. Aber das ist halt nur bei uns in der Straße so der Fall. An vielen anderen Stellen irgendwie stagniert es. Es gibt einen überraschenden Stopp der Bundesförderung von Breitbandprojekten. Naja, und da ringen jetzt die Länder mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr um die Zukunft des Programms. Weil wir haben ja auch gesagt, Breitbandausbau kommt und da gibt es ja Zusagen. Als unwahrscheinlich gilt, dass das vorzeitig aufgebrauchte Jahresbudget von rund 3 Milliarden Euro kurzfristig aufgestockt wird, was sehr schade ist. Nicht gesichert ist aber, ob die Förderung ab Anfang des nächsten Jahres dann nahtlos weitergehen kann. kann. Also es ist mal wieder so eine herrliche Blackbox, was dazu führt, dass jetzt erstmal wahrscheinlich Baustopp besteht und wie lange das der Fall sein wird. Naja, das weiß man erstmal nicht so genau. Auf jeden Fall gab es jetzt gerade kürzlich von Vertreterinnen und Vertretern aller Länder und kommunalen Spitzenverbände einen Brandbrief an das Ministerium. Mal gucken, ob die auf diesen Brandbrief auch schnell und adäquat reagieren.
Ja, schauen wir mal. Weiteres Thema, was ja gerade sozusagen in aller Munde ist und uns allen sehr präsent ist, das Thema Energieeffizienz. Ja, Stichwort Energiekrise. Energie wird immer teurer und ja, auch im Zusammenhang, sag ich mal, mit Klimaschutzzielen ist es natürlich nach wie vor auch geboten, dass wir ja eigentlich weniger Energie besser verbrauchen. Und deswegen arbeitet das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ja schon seit einer Weile auch an einem neuen Energieeffizienzgesetz. So, da hat Bundeskanzler Scholz jetzt mit seinem Doppelwumms, wie wir ja immer so schön sagen, ein bisschen Dampf gemacht bei dem Thema auch und hat sozusagen die Richtlinienkompetenz für dieses Thema an sich gezogen. Und vor ungefähr zwei Wochen hat dann auch ein erster Entwurf für dieses Energieeffizienzgesetz seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Das war wahrscheinlich nicht so ganz geplant, aber seitdem wird dieser Entwurf diskutiert. Und da steckt schon durchaus Musik drin, sag ich mal, auch für Rechenzentren vor allem. Ne? Viele ECO-Mitglieder sind ja Betreiber digitaler Infrastrukturen, Rechenzentren, die in diesem Entwurf eben dazu verpflichtet werden, dass die Abwärme, die eben ja bei Rechenzentren in großen Mengen entsteht, auch genutzt werden muss. Und das ist prinzipiell natürlich eine wunderbare Idee, das unterstützen wir ja auch. Und viele Rechenzentren bemühen sich ja auch schon darum, ihre Abwärme zu sagen, ja, einfach zur Verfügung zu stellen. Wenn man sie jetzt aber verpflichtet, ist das unserer Meinung nach natürlich zu kurz gegriffen, weil es nützt ja nichts, wenn niemand da ist, der diese Abwärme dann eben auch nimmt, ja, und sinnvoll einsetzt. Und daran hapert es eben halt immer noch und da findet auch dieser Gesetzesentwurf eben keine Lösung für. Häufig ist es nämlich eben so, Rechenzentren würden ihre Abwärme gerne zur Verfügung stellen, aber Stadtwerke und ja, Energiedienstleister sperren sich dagegen, diese Abwärme eben auch ins Netz einzuspeisen und Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung zu stellen. So. Und deswegen ist das aus unserer Sicht in diesem Gesetz einfach zu kurz gegriffen, ja, und könnte einfach zur existenziellen Bedrohung auch für viele Rechenzentren werden, wenn die hier zu Dingen verpflichtet werden, die sie im Grunde gar nicht umsetzen können, weil sie es gar nicht selber in der Hand haben. So, ne? Und das könnte eben dazu führen, dass Rechenzentren über kurz oder lang dann einfach sagen, naja gut, dann können wir am Standort Deutschland nicht bleiben, dann müssen wir uns andere Standorte suchen. Und das kann, glaube ich, auch nicht der Sinn der Sache sein. Das würde der digitalen Transformation hier am Digitalstandort Deutschland, glaube ich, nicht so gut tun. Und deswegen ist es eine gute Sache, dass diese Kritik auch angekommen ist in der Bundesregierung und dieser Entwurf jetzt nochmal die eine oder andere Runde auch in den Ressorts drehen wird.
Also ich bin für eine AAP, ja, weil wir schon Doppelwumms gehört haben. Ich dachte, ich definiere mal ein neues Wort. Das ist eine Abwärmeabnahmepflicht und die geht dann raus an alle Energieversorger. Es wäre doch toll, wenn die verpflichtet würden, Abwärme auch zu nehmen und zu nutzen, weil sonst bringt es ja nichts. Ne? So. Unser Thema heute, Diversity, vor allem Frauen in Technologie und das nicht ohne Grund, weil immer wieder, Überraschung, Überraschung, wenn Teams irgendwie divers aufgestellt sind, wenn da also nicht nur, ich sag mal, so wie ich, Mitte 40-jährige, graue alte Säcke vor sich hin programmieren, sondern da auch mal eine Frau dabei ist und vielleicht auch mal, keine Ahnung, ein älterer Mensch, ein jüngerer Mensch, na eben einfach diverse Teams, dass da viel sinnvollere Projekte bei rauskommen, die eben nicht nur den einen Blick auf das Thema haben, nämlich den dieses alten grauen Mannes, sondern den viele andere. Und das ist gerade bei Software und am Ende auch KI-Entwicklung total förderlich, wie ja, ich sag mal, schlechte Beispiele in der Vergangenheit schon gezeigt haben, oder Sidoni?
Ja, genau. So entstehen einfach häufig kreativere Lösungen, inklusivere Lösungen, ne? Software, die inklusiv ist oder auch barrierefreie Webseiten oder eben auch faire KI.
Ja, weil sonst kann sowas passieren wie das schlechte KI-Beispiel von Amazon, wo auf einmal nur noch eben solche Kerle rekrutiert werden, weil zum Beispiel Frauen ja überhaupt gar keine guten Mitarbeiterinnen wären. Die könnten ja potenziell schwanger werden oder das Kind könnte dann krank werden. Damit sind sie also weniger einsetzbar und belastbar. Und die KI hat dann entschieden, dann nehmen wir die gar nicht erst. Und die Menschen haben leider erst viel später gemerkt, dass die KI das entschieden hat. Also auch eine richtig schöne Falle, in die man da tappen kann. Es geht also ganz klar darum, vor allem auch Frauen mehr in technische Berufe zu holen. Und zu dem Thema Ladies in Tech haben wir mal ein paar Zahlen zusammen recherchiert.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Der Wunsch nach mehr Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern in der Arbeitswelt ist groß. Das wird immer stärker deutlich, beispielsweise an der oft verwendeten inklusiven Sprache, die viele Unternehmen mittlerweile in Texten und Stellenanzeigen nutzen. Oder an immer mehr flexiblen Arbeitsmodellen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Schaut man in die Chefetagen der 160 größten DAX-Unternehmen, ergibt sich bisher noch ein anderes Bild. Dazu drei Fakten über Diversität und Geschlecht kurz zusammengefasst. Fakt 1. 86% der Vorstandsposten in DAX, MDAX und SDAX-Unternehmen sind mit Männern besetzt. 599 Männer und 99 Frauen arbeiten in den börsennotierten Unternehmen als Vorstandsmitglied. Nur 14% der Vorsitzenden sind also weiblich, zeigte eine Studie der Albright-Stiftung. Immerhin gibt es in den 40 größten DAX-Unternehmen einen leichten Zuwachs des Frauenanteils. In der deutschen Internetwirtschaft sind übrigens nur 9% der Führungspositionen im Bereich Softwareentwicklung und Programmierung mit Frauen besetzt. Dabei sind weibliche Vorbilder für den Nachwuchs sehr wichtig. Fakt 2. Das bewies zum Beispiel eine Studie von Microsoft aus dem Jahr 2018. 44% der Mädchen und jungen Frauen mit einem Vorbild aus dem MINT-Bereich interessieren sich auch für MINT-Fächer. Bei den Befragten ohne Vorbild sind es nur 22%. Das Interesse an MINT-Fächern verdoppelt sich also, sobald ein Mädchen ein inspirierendes Vorbild hat. Das wirkt sich auch auf die Wahl des Studienfachs später aus. Fakt 3. Im Studiengang Informatik betrug der Frauenanteil im Jahr 2021 nur 21%. Das Studienfach ist immer noch stark männlich geprägt. Wenn wir also eine vielfältige und diverse Internetwirtschaft erreichen möchten, sollten hier schon erste Weichen gestellt werden. Diversität hat darüber hinaus auch noch weitere Dimensionen. Dazu zählen beispielsweise das Alter, die soziale Herkunft, die Religion, die Nationalität und weitere.
Also ich finde es immer so ein bisschen merkwürdig, dass man immer noch so das Gefühl hat und auch die Meinung verbreitet, man müsste jetzt Frauen und Mädchen an das Thema Technik vorsichtig heranführen, weil ich meine, ohne Frauen und Mädchen gäbe es das Thema Technik gar nicht. Also alleine die Informatik, Erfinderin der Informatik, Ada Lovelace, ja, also genau. Ewig lange her und quasi Pionierin, was die heutige Informatik angeht. Und ehrlich gesagt, ich dachte ja immer, den ersten richtig funktionsfähigen Computer hätte Konrad Zuse mit seinem Z1 erfunden, aber da waren irgendwie fast zeitgleich ein paar Ladies in den USA ein deutliches Stück weiter.
Genau, ja, der erste voll funktionsfähige Computer der Welt wurde nämlich 1946 tatsächlich von 6 Frauen programmiert. Und das Ding kam dann, ja, zwar nicht im Zweiten Weltkrieg, aber dann ein bisschen später im Kalten Krieg tatsächlich auch zum Einsatz.
Was cool ist, das Ding wurde von Hand programmiert, indem man Kabelsteckverbindungen anders gesteckt hat. Das kenne ich als alter Radiohase noch, wenn es darum geht, in einem Studio irgendeine Leitung zu schalten. Das ging damals nämlich auch noch mit so Steckverbindungen, bevor alles computerisiert war. Aber mal ehrlich, irgendwann ist offenbar die Idee entstanden, dass technische Berufe und auch gerade irgendwie, ich sag mal, digitale Berufe und Informatikberufe und Programmierberufe irgendwas für Kerle ist. Und das ist doch ein völlig falscher Weg, in den wir da gelaufen sind. Und den müssen wir ganz schnell wieder rückgängig machen,
finde ich. Ja, das sind halt so diese Vorurteile, ne? Die immer noch ziemlich stark, glaube ich, in vielen Köpfen sind. Ne? Frauen sind halt so sprachlich und kulturell eher begabt, musisch und die ganze Technikseite, das ist eher was für die Männer, ist gar nicht so.
Deswegen lassen wir in diesem Podcast und in dieser Folge vor allem Frauen zu Wort kommen. Ich halte mich ein bisschen zurück, liebe Sidonie.
Ja, genau. Ich habe zum Beispiel gesprochen mit Sabine Schaar. Sie ist Regional Vice President Sales Germany und Mitglied der Geschäftsleitung von Equinix. Das ist ein großer Anbieter digitaler Infrastrukturen, Colocation unter anderem. Ist auch Mitglied im Beirat unserer Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen. Und Sabine Schaar engagiert sich eben auch speziell für das ganze Thema Ladies in Tech, auch im Rahmen unserer Ladies in Tech-Initiative im Verband. Und ja, ich habe mit ihr ein bisschen über ihre Karriere gesprochen, über ihre Erfahrungen in so einer doch sehr männerdominierten Branche und sie hat auch einige Tipps für Frauen in der Tech-Branche parat.
Eco-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
Herzlich willkommen, Sabine Schaar, Regional Vice President Sales Germany und Mitglied der Geschäftsleitung bei Equinix, großer Colocation-Anbieter. Frau Schaar, Sie sind ja seit vielen Jahren in Digital- und Technologieunternehmen tätig, aktuell eben auch als Vice President Sales und Mitglied der Geschäftsleitung bei Equinix. Warum haben Sie denn diese Branche gewählt und welche Erfahrungen haben Sie gerade auch als Frau ja in dieser doch sehr männerdominierten Branche gemacht?
Ja, also in der Tat schon über 25 Jahre in der IT-Technology-Consulting-Welt unterwegs. Das klingt, ich weiß, erschreckend lang. Ich denke auch immer, meine Güte. Ich sage es ganz simpel, wie es war. Ich bin da reingerutscht. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, hatte das Glück, ein Stipendium über die Deutsche Telekom zu bekommen und bin somit relativ schnell konfrontiert worden mit reinen Telekommunikationsdienstleistungen. Und nach meinem Studium, wie gesagt, habe ich ein Angebot bekommen, einen 10-Jahres-Vertrag bei der Deutschen Telekom als erste Frau Telefonanlagen zu verkaufen. Und so bin ich reingerutscht, weil so in der damaligen Zeit war es natürlich ganz toll zu sagen, boah, super, ich habe schon nach dem Studium einen Vertrag. Ich habe meine erste Führungsrolle mit 27 schon übernommen und habe ein Team geführt, Männer dominierend, so ein bisschen zu Ihrer Frage, alle über Mitte 45. Und Sie können sich vorstellen, so das war so mein erstes Learning. Habe aber auch sehr intensivste Coaching-Stakeholders bekommen. Das ist auch mal so mein Tipp an viele Damen, wenn Sie, egal welche Branche, aber als Führungskraft starten, sich Coaches, Stakeholder zu suchen, die Ihnen auch in der Organisation helfen. Dann war ich viele Jahre, knapp 10 Jahre bei T-Systems Telekom in diversen Managementfunktionen, war dann, ich will es gar nicht zu lang ausholen, 10 Jahre in der Geschäftsführung bei Lufthansa Systems, habe dort die digitale Transformation vorangetrieben. Und bevor ich bei Equinix eingestiegen bin, um auch hier die Digitalisierung sowohl am Markt, und Sie haben das so schön gesagt, Colocation-Anbieter, wir sind der digitale Service-Infrastrukturdienstleister. Wir machen viel mehr als nur Colocation. Wir machen nämlich das Thema digitale Infrastrukturen und bin davor als Chief Sales Portfolio Officer bei Capgemini verantwortlich, auch für den Vertrieb, für Wachstum, für Strategie und die Umsetzung letztendlich der Digitalisierung verantwortlich gewesen.
Ja, da würde ich, glaube ich, gerne mal anknüpfen. Sie haben es ja schon erwähnt, alle Unternehmen befinden sich ja gerade in einem Transformationsprozess durch digitale Technologien und Dienste, in einem digitalen Transformationsprozess. Ja, Prozesse und Strukturen in allen Organisationen ändern sich. Und Equinix ist ja nun selber ein Digitalunternehmen, ja, Anbieter digitaler Infrastrukturen, legt also ja im Grunde das Fundament für diese ganze digitale Transformation, auch in anderen Branchen. Wie erleben Sie diese Transformation bei sich im Unternehmen, aber vielleicht auch bei Kunden? Welche Herausforderungen ergeben sich dadurch?
Gehe ich gerne ein Stück zurück. Für mich immer so das Thema Digitalisierung. Was ist denn überhaupt Digitalisierung? Und wenn wir uns anschauen, Digitalisierung erleichtert ja den Alltag, sowohl, ich sag mal, im privaten Alltag wie bei unseren Firmen, optimiert Geschäftsprozesse. Standardisierung ist möglich. Sie haben einen Skalierungseffekt. Und letztendlich geht es ja immer um Daten. Sie können per Knopfdruck heute Daten versenden. Und das hat natürlich einen Impact auf die gesamte Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Gehen wir auch ins Gesundheitswesen. Heute ist das Gesundheitswesen überhaupt nicht mehr möglich ohne die Cloud, ohne Interconnectivity. Gehen wir in das Bildungswesen, Schulwesen zurück. Auch hier, wir haben es sehr stark zu Corona-Zeiten erlebt. Schule, Work from Home oder Homeschooling wäre ohne eine Equinix, ohne die digitale Plattform gar nicht möglich. Und wie wirkt sich eine Digitalisierung aus? Und welche positiven Effekte bringt es mit? Das ist zum einen, und das erleben wir auch sehr stark, sowohl innerhalb von Equinix, wir erleben es aber natürlich auch sehr stark bei unseren Kunden und am Markt. Es bedeutet ganz klar, dass sie die Produktivität erhöhen. Produktivität in dem Kontext, dass ich meine, sie können heutzutage von überall aus arbeiten. Sie reduzieren die Reisekapazitäten, die sie vorher hatten. Sie haben einen höheren, schnelleren Transfer über Know-how. Das heißt, sie können viel, viel schneller auf Daten zugreifen. Sie können viel schneller agieren innerhalb der Unternehmen. Sie haben eine viel höhere und schnellere Skalierbarkeit. Und sie haben natürlich auch dadurch oft einen viel, viel besseren Kundenservice. Und Digitalisierung bedeutet im Endeffekt, dass die Digitalisierung ein hoher Wertbeitrag ist zu der Automatisierung und Optimierung der gesamten Geschäftsprozesse, inklusive Kostenoptimierung etc. Schauen wir so ein Stück weit, wie leben wir das bei Equinix? Ich sagte es ja eingangs schon, wir sind ja in der Phase, wir sind der digitale Infrastrukturdienstleister am Markt, werden aber in Deutschland sehr oft noch als der Colocation-Anbieter angesehen. Das heißt, auch wir befinden uns in einer Transformation Richtung Markt zu kommunizieren. Was ist denn der Benefit? Unsere Interconnections, die wir machen, unsere Ökosysteme, die den Kunden weltweit, global helfen, miteinander in eine Kommunikation zu gehen. Das wichtigste Element, und das ist meine Erfahrung über viele Jahre, weil das Thema Transformation und Digitalisierung mich über viele, viele Jahre in diversen Branchen begleitet, ist immer letztendlich eine gute Kommunikation. Transparenz, wo stehen Sie im Unternehmen? Sie müssen auch immer schauen, wo, in welchem Cycle befindet sich das Unternehmen? Sind Sie im Wachstum? Sind Sie in der Restrukturierung? In welcher Phase der Transformation befindet sich das Unternehmen oder auch der Kunde? Ich sag mal, für mich so 5 Dimensionen. Sie haben auf der einen Seite die Mitarbeiter, Sie haben die Talente, die Sie entwickeln müssen. Sie haben auf der anderen Seite das gesamte Go-to-Market. Das heißt, wie bedienen Sie die Kunden? Wie sprechen Sie die Kunden an? Sie haben auf der anderen Seite, und das ist bei uns sehr wichtig, das Partnerplay. Mit welchen Partnern wollen Sie im Markt skalieren? Mit welchen Partnern wollen Sie am Markt agieren? Sie haben die Operational-Seite und die Delivery-Seite. Und mit Transformation ist End-to-End eine sehr etwas langwierige, aber auch die Menschlichkeit und die Steuerung über das Mitnehmen der Mannschaft ist extrem wichtig.
Ja, das ist ja schon das Stichwort eigentlich für meine nächste Frage, Thema Führung. Wie kann gute Führung diesen Transformationsprozess begleiten und was braucht es vielleicht auch in den unterschiedlichen Stufen dieser Transformation an Führung?
Aus meiner Sicht muss eine Führungskraft empathisch führen können. Es geht nicht nur um Technologie, es geht nicht nur um Prozesse. Die Erfahrung vieler Unternehmen und vieler unserer Kunden, wann scheitert eine Transformation? Oftmals, dass man wirklich die persönliche Elemente, die Soft Skills vergisst. Das heißt, eine offene Kommunikation, eine mitnehmende Kommunikation und insbesondere eine empathische Kommunikation ist für mich so das erste Element. Wie nehme ich meine Mitarbeiter mit? Wie erkläre ich ihnen, warum? Das Warum, das Was und das Wie sollte ganz stark im Vordergrund stehen. Zweite Komponente, die eine Führungskraft in der Transformation mitbringen muss, ist Flexibilität. Klare Zielvorgabe, klare Visionen, aber nicht nur rein auf die KPIs zu schauen, sondern letztendlich auch zu schauen, wie funktioniert das Zusammenspiel. Eine Flexibilität, Agilität, Mut auch, getroffene Entscheidungen nachzujustieren, eine Fehlerkultur zuzulassen in einer Transformation ist enorm wichtig, dass auch die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, zu wissen, wenn wir Fehler machen, aus den Fehlern lernen wir. Das sind so die Punkte, die aus meiner Sicht gerade am Anfang einer Transformation extrem wichtig sind. Und als Führungskraft auch als Vorbildfunktion. Sie müssen ins Team reingehen. Also ich persönlich auch, sie über Coachings übernehmen, Mitarbeitern helfen, sie coachen und nicht klar sagen, du musst jetzt die und die KPIs füllen, sondern das Thema Coaching, Beispiel durch Vorbildfunktion zu führen in einer Transformation. Extrem wichtig.
Ein Thema, das ja die gesamte Digitalbranche gerade auch umtreibt, ist der enorme Fachkräftemangel. Ich glaube, Sie haben ja bei Equinix auch eine sehr hohe Ausbildungsquote von über 10%. Wie erleben Sie das? Was ist Bewerbern heutzutage wichtig und wie gehen Sie vielleicht auch in Ihren Recruiting-Strategien darauf ein?
Auch extrem wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Fachkräftemangel haben wir, ich glaube mal, in allen Branchen, aber in der IT ganz besonders. Unsere Kunden haben gleiche Herausforderungen. Was tun wir? Also Sie haben es schon angesprochen, zum einen investieren wir sehr in die Azubis. Wenn ich mal vergleiche, year over year sind wir da deutlich gewachsen. Wir legen großen Schwerpunkt darauf, viele Azubis für uns zu gewinnen. Wir fangen auch schon sehr früh an, wir steigen über Universitäten ein. Wir beteiligen uns an, ich sag mal, Bachelorarbeiten, Werkstudenten, die wir uns schon reinholen und dann ihnen auch die Chance geben, sich zu entwickeln, das Unternehmen kennenzulernen. Und einer unserer Benefits bei Equinix ist einfach unsere Kultur, wertegetriebene Kultur, Offenheit, dieses Miteinander, das Wir steht im Vordergrund, nicht das Ich. Das finden junge Leute ganz toll, dieser Coaching-Ansatz. Also früh die Kollegen reinnehmen als Werkstudent, als Azubis. Wir haben uns natürlich auch überlegt, wie kriegen wir Fachkräfte, die jetzt nicht aus den Fachbereichen kommen, ins Unternehmen einzusteigen. Wir nennen das bei uns Equinix Career Transition Program. Klingt hochtrabend, aber ist eigentlich relativ simpel, sondern wir gucken wirklich, dass wir Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen reinbekommen, die einen anderen Branchenhintergrund haben, als jetzt der klassische Rechenzentrumsanbieter, der vielleicht gar nicht aus der IT kommt, der komplett einen anderen Background hat, also branchenunabhängig. Dann haben wir eine zweite Kampagne gestartet, die nennt sich I Am Remarkable. Das ist eine extra Kampagne auch für Frauen, die keinerlei technischen Background haben. Zu sagen, okay, bewerbt euch, ihr bekommt eine Ausbildung, ihr bekommt die Trainings, die ihr braucht und wir helfen euch, die technischen Fähigkeiten, die ihr braucht, zu bekommen. Das ist ein Thema. Das andere, was wir auch machen, dafür stehe ich auch als Executive Sponsor und Stakeholder ganz vorne dran, das ist das Thema Ladies in Tech. Ladies in Tech ist ein Programm, was wir mit vielen übergreifenden Branchen C-Level-Ladies machen. Wir haben jetzt mittlerweile 30 C-Level-Kontakte angesprochen. Da sind unterschiedliche Industrien dabei, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es geht über Automotive, Sektor, Financial Services, geht über Travel und Transport, wo wir Communities gründen, wo wir neben dem Thema digitale Transformation, Diversity, auch natürlich das Thema schwerpunktmäßig haben Fachkräfte. Das heißt, über den Tellerrand hinaus, über die Firma hinaus zu überlegen, wie können wir Talente gewinnen. Der Markt in Deutschland ist gerade in der IT wahnsinnig aggressiv. Die Märkte sind leer und Sie müssen sehr kreativ überlegen, was Sie da tun. Heute zählen so Dinge wie, was ist der Purpose der Firma? Also wir als Equinix setzen sehr viel Wert auf unseren Purpose. Der Purpose ist, Menschen zu verbinden, Menschen weltweit zu verbinden, über alle Grenzen hinweg. Darüber bekommen sie junge Mitarbeiter. Auch wie können sie ihren Arbeitsplatz gestalten? Gerade das Thema Homeoffice hat eine immense Schlagkraft bekommen. Viele sagen, ich will nur noch einen Homeoffice-Vertrag. Also die Flexibilität arbeiten von zu Hause, die Flexibilität, Balance zwischen Arbeit, Familie und Privat. Das steht immer mehr im Vordergrund und danach richten wir auch, ich sag mal, unsere Arbeitskonzepte, die wir anbieten und Arbeitsmodelle an.
Und haben Sie es angesprochen, ein großes Problem in dem Kontext ist ja, dass sich insbesondere Frauen immer noch relativ selten eben für eine Karriere im Technologiebereich entscheiden. Sie haben ja eine eigene Kampagne sogar gerade auch erwähnt, die Sie eben fahren, um insbesondere Frauen zu gewinnen. Warum ist das denn immer noch so? Oder können Sie sich das erklären? Und wie kann man da gegensteuern?
Wir haben das nennt sich bei uns EWLN, heißt Equinix Women Leader Network gegründet, wo wir auch natürlich auch, sag mal, Frauen aus der eigenen Firma zusammenbringen, aber auch übergreifend mit Kunden zum Beispiel auch. Die haben ja alles gleiche Thema. Also wir machen da sehr viel, aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ganz ehrlich, ich bin seit über 20 Jahren in dem Business, die Frage kommt immer wieder hoch. Manchmal muss sie sein, aber ich würde eher da ansetzen, dass Firmen viel mehr einen Rahmen auch schaffen sollten, dass Frauen sich bewerben. Nehmen wir das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, dass wir sagen, wir sprechen insbesondere Frauen an, die nicht aus der Tech-Branche kommen und machen ihnen die Tech-Branche interessant. Wir helfen ihnen, wir trainieren sie, wir schulen sie, um diese Barrieren aufzulösen. Das ist aus meiner Sicht einmal ein richtiger Schritt. Ich würde aber auch noch viel, viel weiter zurückgehen. Das fängt in Schulen an, das fängt in Kindergärten an, das fängt aber auch bei uns jedem selber an. Ich habe drei bezaubernde Nichten, die aber auch in dem klassischen, ich sag mal, Rollenmodell groß geworden sind und bei der Frage, die wir diskutiert haben, die dann irgendwann kam, was mache ich denn? Klassisch, ach, ich werde Tierärztin oder ich werde Krankenschwester. Auch da schon als Eltern und in dem Kindergarten, also diese alten Strukturen aufzulösen, zu sagen, du kannst aber auch was anderes machen. Du kannst in die Technologie gehen. Also es fängt für mich schon da an. Das ist auch für mich so ein bisschen, wo die Politik ein bisschen einsteigen müsste, aus meiner Sicht, die Rahmen schon viel, viel früher zu setzen. Wir können die Verantwortung nicht nur in den Unternehmen lassen. Und, das ist so ein bisschen mein Appell an viele Damen allen Alters, man muss selbst auch so ein bisschen, ich sage mal, für sich das Zepter in die Hand nehmen und sagen, wenn ich das wirklich will, das ist so meine Erfahrung, wenn ich selber daran glaube und wenn ich Spaß daran habe, dann gehe ich den Weg auch. Und ein bisschen weg von diesem, was bietet mir die Firma, was bietet mir das Umfeld, da ist viel. Und wenn Sie mal schauen, der Arbeitsmarkt, also für die Damen ist das jetzt gerade der Boom. Jeder Headhunter ist angehalten und jede Firma x% Frauen einzustellen. Also einfach auch so ein bisschen trauen, out of the box, sich eine Dame zu suchen, aber auch einen Stakeholder zu suchen, der ein Stück weit hilft. Einfach machen.
Sie sind ja seit kurzem auch Ambassador der Eco-Initiative Ladies in Tech. Wie engagieren Sie sich in dieser Initiative und welche Themen sind Ihnen hier besonders wichtig und möchten Sie gerne treiben?
Es sind drei Kernthemen. Wir haben einmal das Kernthema Oberbegriff, was braucht es für eine digitale Transformation im Kontext der Nachhaltigkeit? Der zweite Schwerpunkt ist, für was ich stehe, ist dieses wirkliche Netzwerk, Ausbau der Community über alle Branchen hinweg in den Dialog zu gehen. Also wie ich sagte es eingangs, wir haben jetzt mittlerweile 30 und das sind nicht nur Damen. Wir sind auch dabei, das auch für die Herren zu öffnen. Geht wieder in die Richtung Diversity, wo wir uns auf Themen konzentrieren wie das Thema Diversity. Einer meiner Herzensthemen ist das Thema People Development. Also ganz stark das Thema, wie entwickeln wir unsere Führungskräfte? Wir nennen das Programm Leaders for Leader. Was braucht eine Führungskraft im Heute, aber auch im Morgen? Was bedeutet Leadership im Kontext einer digitalen Welt? Verändert sich auch. Und der dritte Schwerpunkt geht wirklich darum, wie unterstützen wir unsere Kunden? Was bedeutet bei unseren Kunden das Thema Nachhaltigkeit? Wo setzen wir an? Wie können wir Nachhaltigkeit messen? Also viele auch unserer Kunden, auch als auch wir, diskutieren, wie machen wir denn Nachhaltigkeit messbar? Klar, CO2-Ausschüsse reduzieren, Prozessoptimierung, aber was bedeutet das für den Unternehmenserfolg? Wie kann ich das monetär auch abbilden? Also das ist so dieser dritte Schwerpunkt, zu sagen, welchen Business-Impact hat das? Und im Gesamten einfach auch die Menschen zusammenzubringen. Wir sind jetzt auch das erste Mal dabei, wieder ein Face-to-Face-Meeting zu machen, wo wir Speaker einladen zum Thema digitale Nachhaltigkeit, was sind die Schwerpunkte, und die Menschen zusammenbringen und gemeinsam über die Projekte, aber auch über Ziele, die wir uns setzen, und Fokussierung auch Ergebnisse zu erzielen.
Ja, vielen Dank, Sabine Schaar, für diesen Einblick in die Unternehmenskultur von Equinix, aber auch in ihren persönlichen Werdegang als Lady in Tech, wenn ich das so sagen darf, für die vielen wertvollen Tipps und Hinweise. Jetzt haben wir ja von Frau Schaar schon gehört, das Thema Netzwerk ist ganz wichtig, ne? Gerade wenn man eben auch in so einer Branche Fuß fassen will, als gerade auch junge Frau vielleicht unter häufig etwas älteren Männern, empfiehlt sie ja auch, dass man sich möglichst schnell ein Netzwerk schafft, Mentorinnen, Mentoren sucht und seine Community einfach ausbaut.
Genau, also das heißt miteinander reden und durchaus auch über sich selber reden lassen, das macht eben totalen Sinn, weil, also das ist so meine Erfahrung, oft ist es so, man will ja gerne auch mehr Frauen zu Wort kommen lassen, also wie wir zum Beispiel auch im Radio, und es ist dann gar nicht so einfach, Expertinnen zu finden, weil dann gerne auch mal irgendwelche Experten im Weg stehen und sich in den Vordergrund drängen oder sozusagen Frauen sich da tendenziell eher ein bisschen zurücknehmen. Das ist nicht so richtig sinnvoll, weil es sollen ja alle wissen, dass sie da sind, und deswegen ist ein vernünftiges Netzwerk total hilfreich, einfach um auch weiterzukommen und um auch bekannter zu werden. Ihr habt ja eine Initiative bei euch beim ECO.
Genau.
Ladies in Tech.
Ja, genau, da greifen wir eben auch diesen Grundgedanken auf, dass wir Frauen in unserer Branche miteinander vernetzen und miteinander in Kontakt bringen und ja, übereinander sprechen lassen. Das ist unsere Ladies in Tech-Initiative, die Lucia Falkenberg gegründet hat, und mit der hast du ja jetzt auch mal gesprochen.
Und das hat Spaß gemacht.
ECO-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
Liebe Lucia, du bist Chief People Officer beim ECO-Verband und hast vor 3 Jahren die Initiative Ladies in Tech, also LIT, gegründet. Genau darüber würde ich total gerne mit dir sprechen. Toll, dass du Zeit für uns hast.
Ja, toll, dass ihr euch die Zeit nehmt für dieses Thema, das uns und mir und der gesamten Internetwirtschaft sehr, sehr wichtig ist.
Ich müsste jetzt eigentlich fragen, warum ist das Thema so wichtig? Aber es wäre natürlich total verstrahlt, das in der heutigen Zeit zu fragen, weil es gibt einfach viel zu wenig Entscheiderinnen in der IT-Branche überhaupt, in allen Führungspositionen überhaupt in der Welt. Und dann haben ja auch noch das Problem, wie kriegen wir denn junge Mädchen dazu, sich zu interessieren für MINT-Berufe? Ich vermute, das ist die Ursache, warum es LIT gibt, oder?
Richtig. Also erstens mal, Digitalisierung betrifft uns alle. Alle Bevölkerungsgruppen, unabhängig von Geschlechtern, Altersgruppen. Und deswegen ist es uns auch ganz, ganz wichtig, Digitalisierung mit möglichst vielen Menschen zu gestalten und möglichst breite Teilhabe zu garantieren. Wenn du dir anguckst, es gibt heute kaum noch Jobs, die nicht in irgendeiner Form von Digitalisierung zumindest betroffen sind. Und diese Entwicklung wird voranschreiten. Und es wäre fatal, wenn wir die Frauen, die Mädels, die Ladies, die Damen dabei außen vor lassen würden. Außerdem muss man einfach sagen, dass die Internetwirtschaft und die IT-Industrie krisensichere, richtig gute, flexible Jobs und mega spannende Aufgaben anbietet. Und wahrscheinlich ist das auch bis zu euch durchgedrungen. Wir haben im Augenblick mal wieder oder stetig weiter mit ganz, ganz massivem Fachkräftemangel zu kämpfen. Mhm. Und das Potenzial, was wir brauchen, liegen lassen, indem wir halt eben immer noch nicht genug Frauen, immer noch nicht genug Mädels in der Internetwirtschaft haben. Das fällt uns gerade ganz massiv auf die Füße. Und das ist umso bedauerlicher, weil diverse Teams einfach erfolgreicher sind. Und das Arbeiten macht auch mehr Spaß in vielfältigen Teams.
Also Ladies in Tech, auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Meine Erfahrung oder mein Gefühl ist, es werden zwar immer mehr, die sind aber immer noch relativ wenig sichtbar. Auch daran müssen wir auf jeden Fall noch schrauben. Aber fangen wir mal unten an. Wie kriegen wir es denn hin, dass mehr Frauen in die Tech-Berufe kommen oder dass wir eben vielleicht junge Mädchen für die MINT-Thematik interessieren? Aus deiner Sicht, was sind da die richtigen Schritte, Wege?
Da gibt es natürlich einen ganzen Blumenstrauß an Antworten für. Wir müssen früh ansetzen. Ich bin nicht diejenige, die sagt, dass man im Kindergarten unbedingt schon programmieren muss. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass wir in allen Bildungseinrichtungen und quer über alle Bildungsstufen hinweg es schaffen, IT- und MINT-Berufe attraktiver auch für Mädchen zu machen. Das ist möglich. In anderen Ländern funktioniert das deutlich besser als in Deutschland. Während bei uns, wenn du dir das anschaust, wo ist die IT verhaftet? Naja gut, irgendwie, das ist meist so eine Randgruppe vom Physikleistungskurs. Das sind meist die Jungs in den schwarzen Hoodies, die mittlerweile Gott sei Dank sehr, sehr cool geworden sind, aber die nicht unbedingt junge Mädels anziehen. Und da müssen wir dringend ansetzen, wenn wir uns wünschen, dass der Anteil von Frauen in der IT nicht noch in 5 Jahren bei irgendwelchen 16-17% vor sich hindümpelt. Der nächste Punkt ist, das ist auch so ein bisschen einer der Beweggründe, warum wir Lit ins Leben gerufen haben. Wir müssen dringend Frauen sichtbar machen. Wir müssen weibliche Vorbilder zeigen. Hättest du vor 20 Jahren mal kleine Mädels gefragt, ob sie gerne Bundeskanzlerin werden wollen, hätten dich die meisten wahrscheinlich mit großen Augen angesehen.
Ja, und gefragt, ob das überhaupt geht, ne?
Ganz genau. So, und mit Angela Merkel ist das plötzlich ein vollkommen normaler Berufswunsch geworden. Und genauso normal muss es werden, dass kleine Mädels oder meinetwegen auch Teenager sagen, Mensch, ich möchte in die Digitalisierung, weil da kriege ich tolle Jobs und vor allem, da kann ich Zukunft gestalten. Und so ein kleines bisschen kann ich es mir nicht verkneifen, auch an die Unternehmen zu appellieren. Es ist extrem wichtig, Plattformen für Frauen zu bauen, zu gestalten. Schiebt eure Frauen, schiebt eure Mädels in die erste Reihe, schickt sie zu Panels, lasst sie als Speakerinnen auftreten und vor allem auch nutzt sie für euer Employer Branding, für euer Arbeitgebermarketing als Zeugin, als Testimonials dafür, dass ihr als Arbeitgeber vielfältig aufgestellt seid.
Das ist wahrscheinlich so eine Sache, wo viele Arbeitgeber, ganz bewusst jetzt nicht Geberinnen, sondern Arbeitgeber, so ein bisschen vor zurückschrecken, dass sie Angst haben, dass sie dann vielleicht so in die Ecke gestellt werden, ja, jetzt haben die mal 3 Frauen eingestellt und tun jetzt gleich so, als wären sie das diverseste Unternehmen der Welt. Also da würdest du denen durchaus die Angst nehmen und sagen, nee, jedes bisschen hilft und mit jedem guten Beispiel bitte unbedingt vorangehen, um andere zu inspirieren, richtig?
Also grundsätzlich finde ich das ja schon klasse, wenn ein Arbeitgeber sich der Risiken des Pinkwashings bewusst ist. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es liegen extrem hohe und großartige Potenziale bei den weiblichen Führungskräften und die gilt es zu nutzen. Und daher schiebt eure Mädels in die ersten Reihen, schiebt sie auf die Podcast-Bühnen und auf die Stages als Speakerinnen. Und wenn es dann irgendwelche Bedenken gibt, würde ich sagen, können wir darüber im zweiten Schritt diskutieren.
So, ich habe jetzt beides zu Hause. Ich habe einen Sohnemann, der ist 10. Ich habe eine Tochter, die ist 12. Der Sohnemann redet gefühlt seit 3 Jahren davon, er will programmieren, er will Spiele programmieren. Er hat noch die Idee, er könnte alleine ein komplettes Computerspiel programmieren und auch gleich die Star Wars Lizenz nehmen, weil er eine bessere Idee hat als das, was es gibt. Den Zahn musste ich ihm an vielen Stellen ziehen. Meine Tochter ist total rechneraffin, die spielt mit mir World of Warcraft, die macht da irgendwie ihr Minecraft-Zeug, die bastelt da an Fotos rum. Von ihr habe ich noch nie die Idee gehört, dass sie vielleicht in die Richtung irgendwie mal was arbeiten will. Gib mir doch mal einen Tipp, wie kriege ich sie motiviert? Weil ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn sie programmieren lernt oder in die IT-Branche geht.
Herzlichen Glückwunsch, dass dein Sohn Programmierer werden möchte. Wir brauchen die. Und wenn er tatsächlich die Ambitionen hat, ein Spiel zu programmieren, ich kann das verstehen, dass du als Vater vielleicht noch andere Karrierewege siehst. Ich sag dir aber, die sind richtig, richtig gut.
Das hast du falsch verstanden. Ich musste ihm den Zahn ziehen, dass er sich da alleine hinsetzt und das komplette Spiel mit Grafik, mit Story, mit Programming und mit der Lizenz hinkriegt. Also ich habe gesagt,
alles
da musst
klar.
Du im großen Team mitarbeiten. Da brauchst du 100 Leute.
Ganz genau, das stimmt. Und wenn er soweit ist, können wir beide gerne nochmal eine Runde darüber telefonieren oder sprechen. Ich hätte da so ein paar Adressen mit Gaming-Akademien für dich. Aber Schwerpunkt deiner Frage war ja, glaube ich, deine Tochter. Und
genau.
Erstmal klasse, wenn sie interessiert ist an Digitalisierung, wenn sie interessiert ist an IT. Man hat festgestellt, dass Mädels in vielen, vielen Fällen einfach einen anderen Zugang zu dem Thema auch haben. Also die Jungs spielen Computerspiele ganz, ganz stark. Das macht deine Tochter jetzt auch. Die sind sehr wettbewerbsorientiert. Die haben Spaß an diesen etwas kriegerischen Spielen, während Mädchen häufig viel eher damit abgeholt werden, wenn man sie Lösungen bauen lässt. Mhm. Wenn du deiner Tochter eine kleine Aufgabe gibst, sie einen Roboter programmieren lässt, der vielleicht irgendwelche Themengebiete angeht, die ihr näher liegen, als jetzt unbedingt irgendwelche Computerkampfspiele.
Okay, das ist was, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich werde dich da auf dem Laufenden halten. Jetzt hast du schon gesagt, irgendwie Unternehmerinnen, Unternehmer, alle sollten mitmachen, einfach um eben Frauen in Tech auch deutlich sichtbarer zu machen. Hast du das Gefühl, dass tut sich was in den letzten 2-3 Jahren. Vielleicht auch durch die viele digitale Kommunikation, durch Corona und das Verbot, sich live zu treffen und wirklich auf Bühnen zu sein und es mehr digital stattfinden zu lassen?
Ich habe definitiv das Gefühl, dass sich was tut, Gott sei Dank. Aber es tut sich noch nicht genug und es tut sich vor allem zu langsam.
Warum lohnt es sich denn für Unternehmen, bei Lit Ladies in Tech mitzumachen?
Weil die junge Generation an Fachkräften ganz, ganz andere Wertmaßstäbe ansetzt und ganz andere Ansprüche hat an die Arbeitgeber von heute. Diversity und Vielfalt gehören absolut dazu. Der Wunsch nach Haltung und Purpose, und das kann man über Lit wunderbar demonstrieren. Genauso wie das eben der Wunsch nach Innovation, nach mehr Farbe in der Internetwirtschaft mehr ist als nur ein Lippenbekenntnis. Als nächstes geht es darum, dass wir einfach dabei unterstützen, interne Netzwerke aufzubauen und weiterzuentwickeln. Nächstes Jahr zum Beispiel werden wir mit den Ladies in Tech auf Tour sein, werden unterschiedliche Netzwerke in den Unternehmen besuchen und vielleicht dafür sorgen, dass diese internen Netzwerke, dass die Frauennetzwerke noch ein bisschen kräftiger und ein bisschen lauter werden, als sie das in der Vergangenheit waren.
Eine andere Sache, die mir immer so ein bisschen auf der Seele brennt, ich mache ja seit sehr, sehr vielen Jahren Radio. Wir versuchen, weil wir zwei Kerle sind, die eine Sendung moderieren, immer Expertinnen in unsere Interviews zu kriegen. Das wird mittlerweile langsam leichter. Es war aber lange sehr, sehr schwer. Wie finde ich denn jetzt die guten Frauen in Tech, die mir dann in meiner Radiosendung Rede und Antwort stellen?
Mensch Sven, Bombenfrage. Ich danke dir. Also natürlich, erstens mal den Eco-Verband der Internetwirtschaft auf allen Kanälen folgen. Solche Podcast-Folgen wie die heutige sich anhören. Und wenn du wirklich eine Expertin aus der IT-Welt brauchst, aus der Internetwirtschaft, wir haben vor gut 1,5 Jahren unser Speakerinnen-Verzeichnis ans Leben gerufen, weil wir genau das immer wieder zu hören bekommen haben, ne? Dass du männlich besetzte Panels hast und danach heißt das, ja, es gibt ja halt eben auch keine Frauen in der IT und es stimmt nicht. Und unser Speakerinnenverzeichnis tritt den Gegenbeweis an. Wende dich vertrauensvoll an deinen Verband der Internetwirtschaft.
Das mache ich definitiv und wir packen den Link zum Speakerinnenverzeichnis einfach mal in die Shownotes dieser Folge. Lucia, vielen Dank. Mach bitte unbedingt weiter so, damit mehr Frauen in Tech hineinkommen und vor allem dann da auch sichtbarer werden, um die jungen Leute, wie zum Beispiel meine Tochter, zu inspirieren. Vielen Dank für eure Arbeit.
Sehr, sehr gerne.
Speakerinnenverzeichnis, das ist mal eine richtig coole Idee. Ich habe es ja auch gerade schon gesagt. Es ist echt manchmal nicht so einfach, Expertinnen zu finden. Oft trifft man dann doch irgendwie auf Männer, die über technische Themen reden. Oder wenn ich eine Veranstaltung moderiere, du sitzt halt oft einfach mit Kerlen auf der Bühne. Mhm. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Insofern, großartige Idee das Ganze. Und wer kann da alles mitmachen, Sidoni? Wie kommt man da rein in euer Verzeichnis?
Ja, man kann sich einfach anmelden über die Website. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und ja. Ich kann auch nur nochmal sagen, also großer, herzlicher Aufruf wirklich an alle Frauen in unserer Branche, in der Technologie, Digitalbranche im weitesten Sinne, meldet euch hier an, weil uns geht es ja auch immer so, ne? Wir machen ja auch wahnsinnig viele Events beim ECO und bemühen uns doch jetzt auch sehr, bedienen uns da teilweise jetzt auch schon aus diesem Speakerinnenverzeichnis, um eben einigermaßen ausgeglichene Panel hinzubekommen, weil ich finde diese Ausrede, ja, wir haben halt keine Frau gefunden, also das möchte ich eigentlich im Jahr 2022 auch nicht mehr hören.
Ist halt nicht förderlich, ne, für das Thema, ja. Das ist leider so. Insofern, wenn ihr euch auskennt mit einem speziellen digitalen Thema, wenn ihr, keine Ahnung, eine kleine Firma leitet oder in der Firma eine wichtige, spannende Funktion macht, guckt euch das Verzeichnis mal an. Wie gesagt, Link in den Shownotes. Tragt euch da ein, weil man kann ja nur euch finden, naja, wenn ihr auffindbar seid. Und dann kann man mit euch reden und über euch spannende Dinge erfahren.
Genau.
Manometer, das war's schon wieder. Das Ohr am Netz, auch diese Episode geht zu Ende. Das Thema Diversity, Diversität und vor allem Frauen in technischen Berufen wird uns aber hoffentlich noch eine Weile begleiten. Auch wir werden immer wieder darüber reden, weil es einfach leider immer noch nötig ist, darüber zu reden.
Ja, ich denke auch. Aber nächste Woche gibt's erstmal ein anderes Thema. Sven, das wird dich auch interessieren. Du bist ja immer viel unterwegs. Wir sprechen über Smart Mobility.
Ja, ich bin gespannt, wie Smart Mobility im Jahr 2022 denn wirklich ist. Kürzlich war ich ja auf einer Flugreise. Das war nicht smart. Und wenn ich Bahn fahre, ist das auch gar nicht smart. Mal sehen, was da alles geht. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann.
Wir sind gespannt. Tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.